Herzlich willkommen zum Manager Magazin Podcast Das Thema. Heute wollen wir eine Zwischenbilanz ziehen. Das Jahr 2021 hat die Halbzeit erreicht. Sie machen hoffentlich demnächst mal eine kleine Sommerpause oder sind gar schon mittendrin. Für Martin Noé und mich ist das der Anlass, für Sie einmal die ersten 6 Monate zu ordnen und vorauszuschauen. Was war wirklich wichtig von Januar bis Juni 2021 und worauf müssen Sie und wir im zweiten Halbjahr achten? Es ist Freitag, der 2. Juli 2021. Martin, guten Morgen.
Guten Morgen, Sven. Sag mal, Sven, was ich mich gefragt habe, bevor wir anfangen, warum machen wir eigentlich eine Halbjahresbilanz? Machen wir ja auch sonst nicht. Hab da ein bisschen drüber nachgedacht nach deinem Vorschlag und tatsächlich stimmt. Das erste Halbjahr war politisch wie unternehmerisch so vollgepackt wie sonst kaum ein ganzes Jahr. Hier ist etwas zu Ende gegangen und ich glaube, man kann es ein bisschen pathetisch sagen, es hat etwas Neues begonnen. Fast würde ich von der Zeitenwende sprechen. Okay, also gute Idee, mit was starten wir?
Wir starten mit der deutschen Kernindustrie, mit der Autoindustrie, mit allem drum und dran, also auch mit den Zulieferern. Für uns ist das sowieso und generell immer wichtig. In diesem Jahr haben wir aber besonders intensiv recherchiert. Auch wir beide haben viel in diesem Podcast schon informiert über das, was in der Autoindustrie passiert. Warum ist das in diesem Jahr so besonders wichtig?
Ja, das ist schnell erzählt. In 2 Sätzen. Dieses Jahr hat das Ende des Verbrennungsmotors begonnen und eine neue Ära der Autoindustrie ist gestartet, ja, die ihr Geschäft künftig mit E-Autos und vor allem mit Software machen wird. Das ist schon ein Technologiebruch ohnegleichen, den wir ja in der Autoindustrie in den letzten gut 100 Jahren, in denen es sie gibt, eigentlich nie erlebt haben. Wir sehen das jetzt aktuell an sehr vielen Einzelbeispielen. Das Herausragendste, darüber haben wir ja natürlich auch viel geschrieben, ist der rigorose Umbau des VW-Konzerns mit der immerhin 660.000 Beschäftigten weltweit. Also den Umbau führt natürlich, wie sich so gehört, der Chef an, Herbert Diess. Der tut das auch nicht, weil er jetzt ein besonders ökobegeisterter ist. Der Mann hat so wie viele Automanager eigentlich Benzin im Blut. Aber der hat eben gesehen, sehr früh, wo die Kapitalmärkte hingehen. Ich empfehle da eine Analystenstudie der Schweizer UBS vom Frühjahr. Wenn man sich das anschaut, dann wird einem klar, warum die Autoindustrie in diese Richtung läuft, die ich gerade skizziert habe. Die Studie der Schweizer UBS ist betitelt mit Electric Vehicles Shifting into Overdrive und sagt voraus, dass sich die Umsätze der Autoindustrie weltweit von aktuell 2020 auf 2030 verdoppeln werden. Also sprich, der Markt ist dann doppelt so groß, wie er vergangenes Jahr war. Und gleichzeitig, schöne Sache, der Gewinn pro Auto steigt auch noch. Das hat man ja eigentlich selten, dass in einer etablierten Branche die Gewinne nochmal so richtig steigern. Woran liegt das in dem Fall? Das liegt vor allem daran, dass die Software, die man den Kunden verkaufen kann, gemeinsam mit teilautonom oder autonomem Fahren, nochmal ordentlich bepreist wird. Und wenn man sie einmal hat, ja auch nicht so grausam teuer ist. Und gleichzeitig sinken mittelfristig die Preise für Elektromotoren, Batterien und ähnliches mehr. Also kurzum, goldene Zeiten brechen an, wenn man jetzt vorne dabei ist. Deshalb steigen die Autoaktien, auch so wie wir das in den letzten Monaten gesehen haben. Und jetzt mein kleiner Tipp, kleiner Ausblick. Ich würde behaupten, dass wir das sehr bald in der überarbeiteten VW-Strategie sehen werden. Dies wird weiter beschleunigen.
Und daran recherchieren wir noch. Bin ich gespannt, was dann dabei rauskommt. Noch vor ein paar Jahren gab es kritische Stimmen zur Elektromobilität. Ich kann mich gut daran erinnern. Die Fragen waren, haben wir überhaupt genügend Rohstoffe für die Batterien? Dann auch, werden die wirklich menschenwürdig und umweltschonend gewonnen? Und wenn man mal wirklich genau hinschaut und rechnet, wenn man den Produktionsaufwand nimmt und später auch die Vermüllung der Batterien in Rechnung stellt, ist die Umweltbilanz von Elektroautos wirklich besser als die von modernen Verbrennern. Die Debatte ist irgendwie verschwunden. Warum?
Ja, die Kraft des Faktischen, würde ich mal sagen, ist das vor allem. Die Argumente sind natürlich nicht weg, aber sie spielen in der öffentlichen Diskussion keine Rolle mehr. Zum einen wegen des Klimaschutzes, für den sich jetzt alle irgendwie feiern, ne? Und den man so gewissermaßen mit Augenklappen dann feiert. Ja, man schaut eben nicht so links und rechts, welche Folgen das hat. Und zweitens, der zweite Grund für diese Augenklappen, wie es man nennen will, sind diese grandiosen Gewinnchancen der Autoindustrie, die ja auch noch, darf man nicht vergessen, mit zweistelligen Milliardenbeträgen des Steuerzahlers subventioniert werden. Also ja, haben wir ja gerade im aktuellen Heft beschrieben, aber insgesamt, die Maschine läuft jetzt in die Richtung und mein Eindruck ist, das ist nicht mehr aufzuhalten. Ich bin auch eigentlich optimistisch in der Regel, was technische Machbarkeiten angeht. Also zum Beispiel die Batterien, die natürlich ein Problem sind, weil sie giftig sind in gewisser Weise, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Die werden recycelt werden und so wird man an vielen Stellen Möglichkeiten finden, auch Ersatzstoffe für Lithium und ähnliches mehr. Ich glaube nicht, dass man, das ist ja immer so in technischen Prozessen, dass man jetzt Zeitpunkt beschreibt und dann sagt, okay, wenn das alles genau so weitergeht, wie es jetzt ist, wenn die Linie weiterzieht, dann haben wir am Ende nicht mehr das und das ist schrecklich, weil man findet immer Lösungen auf dem Weg, ja.
Ich habe auch noch eine weitere These, auch Richtung Kraft des Faktischen, warum die E-Mobilität jetzt so den Durchbruch feiert, weil sie eben durch die Breite des Angebots, auch durch das Ausweiten des Ladenetzes, da schneller gehen könnte, aber das immerhin passiert. Die Mehrheit der Menschen die Illusion haben, weiter so viel Auto zu fahren können wie bisher oder die Hoffnung, wobei das natürlich längst nicht ausgemacht ist, gerade in den Großstädten. Und da wird die Bundestagswahl und die Frage, wie groß und mit wie viel Gestaltungsauftrag die Grünen in die Bundesregierung kommen, natürlich eine wichtige Rolle spielen. Ist die individuelle Mobilität weiterhin in dem Maße möglich, gewünscht und gewollt wie bisher? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube schon, dass es zu Einschränkungen kommen wird. Also in den Innenstädten eben werden wir künftig weniger Auto fahren, mehr Fahrrad und öffentliche Verkehrsmittel und kann natürlich die Innenstädte auch netter sein, das mit Sicherheit. Ich glaube auch, dass wir ein Tempolimit auf den Autobahnen bekommen. Hat ja Herr Söder inzwischen, also bayerischer Ministerpräsident und einer der Fraktionen bisher, die gesagt haben, freie Fahrt für freie Bürger, hat ja inzwischen gesagt, ach, könnte sich auch vorstellen. Also kurzum, wenn es jetzt zum Beispiel Schwarz-Grün gäbe, würde ich denken, dass es Tempo 130 gibt. Aber ja, es gibt hier und da Einschränkungen, aber die Zahl der Autos nimmt ja zu, hat auch während der Pandemie zugenommen. Und meine Vermutung wäre nicht, dass wir weniger Auto fahren insgesamt.
Du hast VW genannt als vielleicht das interessanteste Beispiel der Konzerne, die umschwenken. Ein anderes sehr interessantes Beispiel, nicht so stark in der Öffentlichkeit, aber wir haben dazu ein interessantes Gespräch geführt, du mit dem Kollegen Michael Freitag, ist BMW und ihr habt mit dem Chef Oliver Zipse gesprochen. Der geht keinen rein Elektroweg, sondern einen technologieoffeneren Weg. Ist das vielleicht klüger?
Also ich glaube nicht, dass es insgesamt klüger ist. Ich kann es aber verstehen bei einer Firma wie BMW, das ja im Kern eine Firma ist, die weiterhin zu 50% einer Familie gehört, kann ich das schon verstehen, dass man mehr Risikostreuung hat als ein rein kapitalmarktgetriebenes Unternehmen. Die Investoren jedenfalls finden den Weg nicht so toll, den Herrn Zipse geht. Man sieht das am Aktienkurs, der so relativ betrachtet hinter Mercedes und VW etwas hinterherhängt. Oliver Zipse allerdings, wenn man mit ihm spricht, sagt, also ich kann, das hat er ja auch schon getan, das Tempo der Elektrifizierung jederzeit anziehen. Bin mal gespannt, ob ihm das dann auch so gelingt, wenn man nicht mit voller Kraft in eine Richtung marschiert. Aber ich würde sagen, insgesamt, er wird schon zurechtkommen, aber der Kapitalmarkt sieht das ein bisschen kritisch.
Die Antriebsart, über die wir jetzt gesprochen haben, ist das populäre Thema. Viel entscheidender dürfte aber sein, und du hast es gerade auch schon genannt, mit Bezug auf die Aussichten für die Autoindustrie, die Gewinne nochmal kräftig zu steigern in den kommenden 10 Jahren. Viel entscheidender wird das sein, was man so gemeinhin als Smartphone auf Rädern bezeichnet. Also, wer hat die beste Software im Auto? Da geht es zum einen um die Frage autonomes Fahren, teilautonomes Fahren, zum anderen aber auch um die Frage des Entertainments, der Unterhaltung. Auf wen müssen wir da achten?
Ja, also wenn es um Benutzerfreundlichkeit und die Verbindung mit den Handyfunktionen geht, dann ist Apple Car im Augenblick recht weit vorne. knapp gefolgt von Google. Also viele Autohersteller, die nicht in der allerersten Reihe stehen, Renault zum Beispiel, haben sich ja da inzwischen auch verbündet und machen da gar nicht mehr so viel selbst, weil sie glauben, das kann Apple bzw. Google besser. Und um auf Apple zurückzukommen, ist ja auch durchaus wahrscheinlich, dass Apple angelockt von dem immer größer werdenden Marktauto recht bald ein eigenes Apple Car verkaufen wird.
Wobei das Ganze ja immer noch als Geheimprojekt läuft. Vielleicht das größte derzeit bekannte Geheimprojekt der internationalen Unternehmenswelt. Die holen sich Prominente an Bord, suchen Partner, die für sie dann das Auto produzieren. Aber so der richtige Zeitplan liegt zumindest öffentlich noch im Dunkeln, oder?
Ja, also keiner außer Apple, und ich weiß nicht mal, ob es Apple weiß es so genau. Man hat ja in der Vergangenheit gesehen, dass Apple, die das Projekt ja nun schon bald 10 Jahre verfolgen, immer wieder innerhalb des Projekts umgesteuert sind. Also dann neue Chefs auf einmal kamen, die anderen mussten gehen. Inzwischen scheint es aber solide zu laufen. Also ich persönlich erwarte unter anderem dadurch, dass die Häufigkeit, wo Gespräche zwischen potenziellen Herstellern von Autos zunimmt, und zum anderen durch die vielen Personalien. Zuletzt haben sie Ulrich Kranz, Macher des BMW i3, engagiert. Das verdichtet sich. Ja. Ich würde erwarten, da kommt was.
Über eine Personalie aus der erweiterten Welt des Automobils müssen wir auch noch kurz sprechen. Bosch, eines der größten deutschen Industrieunternehmen, Umsatz immerhin mehr als 70 Milliarden Euro, 71,5 Milliarden Euro und fast 400.000 Beschäftigte, also wirklich ein Riese. Da tritt der Aufsichtsratschef ab, Franz Fehrenbach, und der Vorsitzende der Geschäftsführung, Volkmar Denner, tritt auch ab und der übergibt an Stefan Hartung. Alles schön geordnet zum Jahreswechsel, so wie man es von Bosch kennt. Was ich in diesem Zusammenhang aber überraschend fand, ist, dass Volkmar Denner, der eben jetzt die Geschäftsführung abgibt, der kümmert sich künftig um die Entwicklung von Quantencomputing. Die nächste große Technologie, auf die wir auf jeden Fall ein Auge werfen sollten.
Ja, also wir hatten ja zuerst über den anstehenden Wechsel an der Bosch-Spitze berichtet. Ja, man kann sagen, wir haben gescoopt. Überraschend daran für uns auch war allerdings, dass Herr Denner nicht in den Aufsichtsrat wechselt, beziehungsweise die Industrie Treuhand führt, die Industrie Treuhand, die das eigentliche Machtzentrum von Bosch ist, sondern stattdessen sich um Quantencomputer kümmert. Ich kenne die genauen Gründe dafür nicht. Richtig ist auf jeden Fall, dass Herr Denner ein Physiker ist von einigen Kenntnissen und der sich wirklich auch für ernsthafte technische Lösungen interessiert. Ja, das ist, also ich glaube schon, dass ihn Quantencomputer interessieren. Andererseits würde ich auch sagen, es ist auch so, so wie er ist. Das ist so ein Typ, der, für den ist immer schwarz oder weiß, hat mir mal jemand gesagt, der ihn kennt. Es gibt keinen dazwischen. Ne? Also, und wenn man einen Aufsichtsrat führt oder die Industrietreuhand, muss man, sagen wir mal, die diplomatischen Grautöne auch mal beherrschen. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Job für ihn gewesen wäre. Vielleicht weiß er das. Aber auf jeden Fall, was man anerkennen muss, dass er gemeinsam mit Franz Fehrenbach in den letzten Jahren die Company immer stärker in eine Software-Company verwandelt hat. Deswegen stehen die jetzt auch gar nicht schlecht da, obwohl sie ja als früher größter Hersteller von Diesel-Einspritzpumpen schon, man sagen kann, das ist schon ein Problem, dieser Technologiebruch in der Autoindustrie. Aber die sind so gut bei Sensoren und der Chipsindustrie, sind sie jetzt auch stark vertreten, dass man sagt, okay, die haben den Technologiesprung geschafft in gewisser Weise.
Ja, und jetzt offensichtlich soll sich Volkmar Denner um Quantencomputing kümmern. Ein hochinteressantes Feld. Es gibt mehrere seriöse und ernsthaft finanzierte Jungfirmen, die daran arbeiten, Quantencomputer in Serie herzustellen. Und was machen die? Die ermöglichen sehr vereinfacht ausgedrückt Simulationen in einer ganz anderen Geschwindigkeit zu ermöglichen als bislang. Das ist wichtig unter anderem, und das haben wir in den vergangenen Monaten ja gemerkt, für die Medikamentenforschung, für alles, was man planen möchte. Wir haben dazu jüngst auch mit Eva Müller gesprochen unserer Expertin in der Redaktion. Den Hinweis darauf gibt es in den Shownotes. Ja, Bosch ist umfassend faszinierend wegen seiner technologischen Entwicklung, aber auch wegen einer gewissen Schrulligkeit, zumindest wenn man Bosch daran misst, was ansonsten so en vogue ist für Unternehmen im Umgang mit der Öffentlichkeit. Bosch gehört einer Stiftung, hat keine externen Aktionäre und kann sich also von der Seitenlinie aus anschauen, wie die börsennotierten Unternehmen zum Teil von ihren Investoren durchgeschüttelt werden, womit wir beim zweiten Teil der von dir genannten Zeitenwende wären. Martin?
Ja, also im zweiten Teil würde ich tatsächlich ansetzen bei den extrem starken Kapitalmärkten, die eben geflutet werden von Investoren. Und das viele Geld da hat natürlich sehr viele Folgen, positive und vielleicht auch nicht so positive. Ich würde mal, es sind drei Teile unterteilen. A, Investoren erzwingen neue Unternehmensaufstellungen. Wir haben eine Reihe von Spaltungen erlebt und werden die jetzt auch noch erleben. Gleichzeitig, das viele Geld von Investoren hat es auch ermöglicht, Technologiesprünge wirklich zu vollziehen. Man sieht das, nehmen wir Tesla als Elektroautohersteller, er hat natürlich über den Kapitalmarkt so eine Power bekommen, dass er relativ schnell vorgehen konnte. Man sieht es aber auch etwa bei mRNA-Technologie, also dieser Technologie, die jetzt per Impfstoff Covid-19 bekämpft hat und die eben dasselbe tun wird in Zukunft, wenn alles gut geht, auch für Krebs und Alzheimer. Das ist ja die große Hoffnung. Und C, um auf den letzten Punkt zu kommen, aber da kannst du ja vielleicht ein bisschen was sagen über den Hype auf den Kapitalmärkten mit irrsinnigen Folgen, Bitcoin und C. Wie siehst du die Lage da?
Ja, mache ich gleich gerne. Lass uns doch vielleicht vorher noch starten mit den Veränderungen in den Unternehmen bei der Aufstellung der klassischen Konzerne, deinen ersten Punkt, den du genannt hast.
Ja, also wir haben, Vorreiter war da in gewisser Weise in Deutschland Siemens. Siemens hat sich ja aufgespalten und Siemens Energy ist raus. Das wird auch langfristig rausgehen. Dann die Healthcare-Sparte, Siemens Healthineers genannt. Da wird Siemens einen großen Anteil halten, weiterhin. Aber sie ist jetzt unabhängig auch an der Börse und notiert und wird im Laufe des Spätsommers in den DAX aufsteigen. Das war, würde ich mal sagen, der erste Schritt. Der Mann, der diesen Schritt gegangen ist, der kommt jetzt in Kürze an die Spitze der LKW-Sparte von Daimler, Joe Kaeser. Und Daimler macht ja das Gleiche. Die versuchen mit den Nutzfahrzeugen, die irgendwo so im Konzern mitliefen, ja, so ein bisschen, wo es nicht unbedeutend, also gar recht bedeutend, gegenüber den PKWs auch nicht so richtig hot, ja. Die werden jetzt eben abgespalten. Im Dezember voraussichtlich wird es einen Börsengang geben. Und da ist schon alles, ich war gerade dort, ist schon alles einigermaßen in Vorbereitung. Die haben jetzt von Scania eine junge, aus meiner Sicht, als Vorständin eine relativ junge Frau mit 42 Jahren, Karin Rathström geholt, die mittelfristig durchaus Chefin dieses künftigen, möglicherweise DAX-Konzerns Daimler LKW werden kann. Okay, also bei Daimler passiert das Gleiche wie bei Siemens, bei VW, wenn wir das auch sehen, da reden wir über Porsche, eine Abspaltung, die LKWs sind schon abgespalten. Ich könnte jetzt noch etliche Konzerne nennen, Fresenius zum Beispiel, mit diesen Medizin. Technik, Infusions, Krankenhaus und sonst was, Hersteller bzw. Betreiber, bei denen möchten gerne etliche Investoren, dass FMC, das ist Fresenius Medical Care, abgespalten wird. Die machen vor allem Nierenwäsche und andere Sachen. Da wird was kommen oder kann etwas kommen. Und dann haben wir natürlich den großen Punkt noch Bayer, wo man nicht ganz freiwillig abspalten würde. Aber wenn das weiterhin so schlecht klappt mit der Monsanto-Übernahme und die Investoren Druck machen, könnte Bayer ein Fall werden eines Unternehmens, das aufgespalten wird, ohne dass das Management das eigentlich wollte.
Also auch hier wirklich historische Monate, weil alle Namen, die du genannt hast, sind uns bekannt als entweder Konglomerate oder doch immerhin als Konzerneinheiten. Und die werden jetzt hübsch voneinander oder auch nicht hübsch voneinander, aber zumindest aus Investorensicht hübsch voneinander getrennt und in Einzelteile zerlegt. Bei Conti in Hannover gibt es die Diskussion ja auch schon lange und auch da geht es in diese Richtung. Ja, du hast genannt, Übertreibung an den Kapitalmärkten aufgrund der Flut einfach des Geldes durch die Notenbanken und auch die Regierung, die sich da zeigt. Und in der Tat, da gibt es wirklich Übertreibung, wie wir sie schon lange nicht gesehen haben. Ich will einfach nur mal zwei Punkte nennen, auf die man weiter achten muss. Das eine ist SPAC. Abkürzung steht für Special Purpose Acquisition Company. Das sind leere Firmenmäntel im Grunde genommen, die aber schon an der Börse sind. Die werden geführt von meist bekannten Investoren oder Spitzenkräften. Klaus Kleinfeld zum Beispiel, der ehemalige Siemens-Chef, führt auch so ein SPAC. Und die werben dann mit ihrem Namen bei meist Kleinanlegern mit dem Versprechen, gebt mir doch euer Geld und ich kaufe dann in diesen leeren Börsenmantel eine Unternehmung, ein junges Unternehmen, dass das demnächst raketenhaft nächste wachsende Tech-Unternehmen will, das nächste Facebook oder das nächste Google. Da ist wahnsinnig viel Geld reingeflossen. Jetzt zeigt sich aber, dass da die ersten Vehikel, bei denen das versucht wurde, eben nicht so funktionieren, sind schlechte Unternehmen gekauft worden, die Börsenkurse sind abgeschmiert und deswegen geht dieser Hype zu Ende aus unserer Sicht zurecht, weil das häufig doch Wetten mit zu vielen Unbekannten sind. Und das zweite, was du nanntest, Kryptowährung, Bitcoin ist die bekannteste. Das ist ebenfalls hochinteressant. Auch hier, oder hier viel stärker noch als bei den Specs, die These, viel Geld zieht viele Betrüger an. Da wird mit Renditen geworben, die so nicht zu halten sind. Und da wird spannend sein in den nächsten Monaten, ob da die staatlichen Stellen anfangen zu regulieren, um ihre Bürgerinnen und Bürger zu schützen, da nicht ihr Geld zu verbrennen und auch, weil das wirklich doch zum Teil sehr destabilisierende Folgen für den Rest der Finanzmärkte hat. Also die Regulierung wird da ein wichtiges Thema sein, aber ja nicht nur da. Wir haben das ja, Martin, generell gesehen, einfach durch die starken Konjunkturprogramme, dass die Dominanz der Politik oder zumindest der wachsende Einfluss der Politik auf die Wirtschaft deutlich sichtbar ist.
Ja, wir haben eigentlich nach diesen, sagen wir mal, eigenwilligen Jahren von Donald Trump, wo Amerika ja ausfiel als, ja, sagen wir mal, Führer der westlichen Staaten, der freien Staaten, haben wir ja eine Rückkehr der globalen Politik durch Joe Biden. Ja, also das ist, wie ist denn deine Sicht darauf? Kann man ja so und so bewerten. Ne?
Ja, also ich sehe es derzeit eher so. Das ist eine Weiterentwicklung, ich würde nicht sagen Fortsetzung, weil schon eine Weiterentwicklung ist von America First, aber in flauschigem Gewand. Man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass Joe Biden jetzt vollkommen dem Multilateralismus frönt und sieht, dass alle wachsen und gedeihen, sondern das, was er tut, hat schon ganz klar und eindeutig das Ziel, die amerikanische Vorherrschaft in der Weltwirtschaft zu sichern, angesichts der stürmischen Aufholjagd Chinas. Das Megakonjunkturprogramm intern dient natürlich dazu. Das kann man mit einem Heimatmarkt, wie die USA ihn hat, auf jeden Fall machen. Das macht volkswirtschaftlich absolut Sinn, dort erstmal die Nachfrage anzuheizen und dadurch die heimischen Konzerne zu stärken, auf dass sie dann im Weltmarkt stärker sind. Und das, was er zuletzt versucht hat, international, ist ja im Wesentlichen eine Allianz gegen China zu schüren, war damit ja auch einigermaßen erfolgreich, ist jetzt aber nichts, von dem ich sagen würde, das löst kurzfristig das Problem der wachsenden Spannung in der Weltwirtschaft, sondern konturiert sie eher nochmal. Und eigentlich mittelfristig müssen wir gucken, dass wir diesen wachsenden Konflikt in der Weltwirtschaft vor allen Dingen zwischen China und den USA eher befrieden und nicht verhärten, weil das dem Standort Europa absolut nicht hilft.
Ich denke, kurzfristig hilft das auf jeden Fall auch der europäischen Wirtschaft durch den Konjunkturboom, den die Amerikaner ausgelöst haben. Und wenn es auf Initiative von Joe Biden tatsächlich gelingt, zum Beispiel die Mindeststeuersätze für Unternehmen zu beschließen, das hat er ja vorgeschlagen, dann hat das natürlich auch Vorteile für deutsche Unternehmen, die ja im internationalen Vergleich relativ hohe Unternehmenssteuern zahlen. Okay, ein Risiko für Deutschland und Europa liegt allerdings darin, dass es zwischen China und den USA zerrieben wird, weil Joe Biden, wie von dir gesagt, China als den Hauptgegner ausgemacht hat. Und dann natürlich auch immer, das ist ja die übliche amerikanische Art und auch in dem Fall nicht ohne Grund, moralische Gründe ins Feld führen kann. Aktuell macht er das ja im Zusammenhang mit Hongkong, ja, wo China jetzt ja eigentlich alles bricht, was sie versprochen hatten. Ne? Und das ist nichts Gutes, ja.
Ja, sozusagen diese moralische Argumentation verfängt natürlich in Europa und in Deutschland. Das ist ja in gewisser Weise auch gut und richtig so sind wir. Und das ist aber natürlich realpolitisch schwierig für die neue deutsche Regierung. Hast du eine Einschätzung, wie das weitergehen kann für die neue deutsche Regierung, dieses Verhältnis zu China? Einerseits die moralischen Bedenken, die Art und Weise, wie dort mit Freiheitsrechten umgegangen wird. Andererseits schon die Notwendigkeit, mit China gut zusammenzuarbeiten, weil das für die deutsche Wirtschaft so wichtig ist.
Ja, ich glaube, wir werden versuchen, uns da durchzumogeln. Angela Merkel hat das ja eigentlich aus Unternehmenssicht, deutsche Unternehmenssicht, recht erfolgreich gemacht, muss man wirklich sagen. Also der chinesische Markt ist ja für deutsche Unternehmen wirklich weit offen und relativ erfolgreich sind sehr viele dort. Ich nehme an, dass auch ihre Nachfolger oder ihre Nachfolgerin das so machen wird. Man muss ja auch wirklich sehen, dass die Interessen der USA und Europas in vielerlei Hinsicht eben nicht identisch sind. Sprich, der Pazifik ist für die USA natürlich sehr viel näher. Und was im pazifischen Raum passiert, also sprich in der Frage, wer hat da die Macht, USA oder China, ist für USA sehr viel wichtiger als für Europa. Ja? Für uns ist das halt einfach weit weg. Und wir müssen auf unsere Interessen gucken, wie die Amerikaner auf ihre Interessen schauen. Und dass die US-Außenpolitik, und da muss man gar nicht von Vietnam reden, nicht klassischerweise moralisch grundiert ist, hat man ja vielerorts gesehen, sieht man auch aktuell zum Beispiel an den Bündnispartnern der USA und auch des sonstigen Westens im nahen Mittleren Osten. Da sind ja doch viele Staaten, ich nenne mal Saudi-Arabien dabei, die sich eben nicht durch demokratische Tugenden auszeichnen.
Zum Abschluss, Martin, wir sind jetzt in der Hälfte des Jahres. Auf welche Fragen brauchen wir denn bis Ende des Jahres eine Antwort?
Okay, jeder hat ja andere Fragen. Aber was wir auf jeden Fall, und das ist die gute Nachricht, haben werden, eine Antwort darauf, wer der nächste Kanzler oder die nächste Kanzlerin wird. Mein persönlicher Tipp, ich behaupte mal, es wird ein Mann sein und er wird mit Vornamen Armin heißen. Aber egal, wer es ist, ob Mann oder Frau, es wäre wichtig, wenn er tatsächlich dafür sorgt, dass wir Deutschland modernisieren. Ja? Also dass tatsächlich eine Erneuerung stattfindet. Wir haben jetzt sehr viele Jahre mit Angela Merkel gehabt und das waren insgesamt, glaube ich, keine schlechten Jahre, aber vielleicht sogar ganz gute, weiß man immer erst im Rückblick, wenn man dann 20 Jahre später ist noch und sagt, ach Gott, das war aber gar nicht schlecht. Aber insgesamt ist natürlich so schrecklich viel nicht passiert. Abbau der Bürokratie, Digitalisierung, Errichtung einer funktionierenden Stromwirtschaft aus regenerativen Quellen. Da haben wir ja am Anfang des Podcasts drüber gesprochen. Das brauchen wir dringend, sonst können wir uns die E-Autos sparen. Solche Dinge wären dringend nötig. Ob es klappt, sicher bin ich da nicht. Ne?
Ich bin der Hoffnung, dass wir bis Ende des Jahres zumindest eine Antwort näher sind, in welchen Technologien und in welchen wirtschaftlichen Feldern Europa denn eine führende Rolle wird einnehmen können. Bei den Tech-Plattformen haben wir sie ja weitgehend verloren. Und was wir da zuletzt gesehen haben, lässt nicht an, dass die USA da auch wirklich stark regulativ eingreifen werden. Vielleicht ist das Thema Quantencomputing, vielleicht ist das Thema regenerative Energien, das du genannt hast. Aber das wäre wichtig, wenn Europa da einen Schritt nach vorne macht. Und das spielt jeder neue Bundeskanzler, jede neue Bundeskanzlerin natürlich eine wichtige Rolle. Und der neue Bundeskanzler, die neue Bundeskanzlerin spielt auch eine enorm wichtige Rolle bei der Frage, wie kriegen wir denn die weltwirtschaftlichen Konflikte, die nicht kleiner geworden sind nach der Wahl Joe Bidens, wieder in den Griff. Weil das für uns natürlich enorm wichtig ist als offene Volkswirtschaft, dass sich das nicht weiter verhärtet.
Wenn ich noch einen Wunsch frei habe, ist zwar noch nicht Weihnachten, aber einen Wunsch hätte ich noch frei. Da würde ich mir wünschen, dass nicht nur in Deutschland und der entwickelten Welt Covid-19 tatsächlich besiegt sein wird, Ende des Jahres, ja, oder im Laufe des nächsten Jahres, sodass nächstes Jahr nur noch wirklich sehr wenige Menschen weltweit daran sterben und wir auch global wieder reisen können. Ja, ich wünsche mir quasi die Rückkehr von Freiheit und Sicherheit für alle.
Da bin ich dabei. Martin, ganz herzlichen Dank.
Ja, gerne, Sven.
Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über die von uns heute diskutierten Themen erfahren wollen, und das waren ja einige, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Shownotes und mehr noch ein Abo des Manager Magazins. Sie finden sämtliche Angebote in unserer App und auf unserer Website. Martin Noé und ich bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Da ist dann Marc Böschen zu Gast. Und gemeinsam schauen wir dann nach vorne, und zwar aus Anlegersicht. Was sind die Investmenttrends für das zweite Halbjahr 2021? Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrem Sommerwochenende.